Und die Leber hat einen Rezeptor und dieser Rezeptor, der heißt LDL-Rezeptor.
Der Körper recycelt, muss man sich mal vorstellen.
Ja, der Körper,
ne?
Recycelt. Durch weniger LDL im Blut und weniger Arteriosklerose.
Dass es dafür mal einen Nobelpreis gab.
Schatzkiste Prävention. Der Schlüssel gegen Herzinfarkt und Schlaganfall. Prävention to go. Herzlich willkommen bei unserem Gesundheitspodcast, präsentiert von der Dachgesellschaft Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Hier hören Sie von führenden Medizinexperten, wie Sie Ihre Gefäße freihalten und so Herzinfarkt, Schlaganfall und weitere Komplikationen verhindern können. Warum to go? Stecken Sie diesen Podcast in die Tasche und laufen Sie dabei. Die Länge wird einem angenehmen Spaziergang oder einer Trainingseinheit entsprechen. Auf geht's!
Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer Podcast-Reihe heute über PCSK9-Hämmer. Ich freue mich ganz besonders, lieber Ulrich, dass du uns hier nochmal als Experte zur Verfügung stehst. Du bist ja weltweit einer der führenden Lipidologen. Muss man so sagen, weltweit, ja. Also einer der führenden Experten auf dem Gebiet des Fettstoffwechsels und sitzt hier nebenan zu mir in Dresden, nämlich in Leipzig an der Universitätsklinik und bist da Direktor der Kardiologie. Ja, lieber Ulrich, Proprotein, Konvertase, Subtilisin, Caxin Typ 9. Klingt wahnsinnig kompliziert. Was soll denn das sein?
Ja, liebe Uli, danke, dass ich dabei sein darf für die nette Einführung. PCSK9-Hämmer, das ist eigentlich eine coole Entdeckungsgeschichte. Es ist ein Beispiel, wie eine klinische Beobachtung zu einer Medikamentenentwicklung geführt hat, die jetzt für viele Patienten wirklich segensreiche Optionen bietet. Ausgangspunkt war, dass eine Forschergruppe in Frankreich eine Familie hatte mit sehr hohen Cholesterinwerten, die nicht, und zwar genetisch bedingt, familiär, also vererbt, haben sie am Erbgang festgestellt, und er kam nicht die üblichen Mutationen gefunden, insbesondere nicht an diesem LDL-Rezeptor, und haben dann durch Forschung herausgefunden, dass ein bestimmtes Eiweiß, dieses PCSK9, verändert war. Und haben bei der Gelegenheit auch gefunden, was das macht. Und zwar ist es so, wie viel Cholesterin wir im Blut haben, wird nur indirekt über unser Essen bestimmt, sondern wird im Wesentlichen reguliert über die Leber. Und die Leber hat einen Rezeptor und dieser Rezeptor, der heißt LDL-Rezeptor, der fängt dieses LDL-Cholesterin und Sie wissen, das ist das böse Cholesterin. Das LDL-Cholesterin ist das, was das Cholesterin in die Gefäßwand reinbringt und Gefäßverkalkung macht. Diese LDL-Rezeptoren sitzen auf der Leberzelle und wenn mehr davon da sind, dann wird mehr Cholesterin, LDL-Cholesterin aus dem Blut rausgeholt in die Leber und dann über die Galle ausgeschieden. So, und wie alle wichtigen Dinge in unserem Körper eigentlich, gibt es da Stellgrößen und Regulatoren. Es gibt eigentlich nichts in unserem Stoffwechsel, was wichtig ist, was nicht sozusagen Kontrollsteuerungsmechanismen haben. So, der zweite Punkt ist dieser LDL-Rezeptor. Der ist für die Zelle wertvoll. Es kostet sozusagen die Zelle viel Energie, so einen wunderschön geformten, aufwendig hergestellten Rezeptor herzustellen. Deshalb ist der zu schade, um nach einmaliger Benutzung weggeschmissen zu werden, sondern der wird recycelt. Also,
der Körper recycelt, muss man sich mal vorstellen.
Ja, der Körper,
ne?
Recycelt. Dieser LDL-Rezeptor fängt also eins von diesen LDL-Partikeln, dann wird das in die Leberzelle aufgenommen und dann wird das abgespalten, das LDL, ausgeschieden. Und der Rezeptor wird recycelt, der wird dann nochmal benutzt und wieder an der Oberfläche neu exprimiert, nennt man das. Also wieder neu an der Oberfläche in der Zellmembran positioniert. Und dieser Kreislauf, dieses Recycling nenne ich das mal, das wird reguliert durch ein Eiweiß, das heißt PCSK9. Und was jetzt die Arbeitsgruppe festgestellt hat in Folge ist, dass wenn man jetzt dieses PCSK9 wegnimmt, dann gibt es mehr von diesem LDL-Rezeptor. Und wenn mehr LDL-Rezeptoren an der Zelloberfläche sind, dann wird mehr LDL-Cholesterin aus dem Blut aufgenommen. Das heißt, es sinkt das Cholesterin. Und umgekehrt, also Mutationen, die dieses PCSK9 entweder ganz ausschalten oder anschalten, regulieren entsprechend das Cholesterin. Das ist auch ganz interessant, weil andere Familien entdeckt wurden, die ganz wenig PCSK9 haben. Die haben dann sehr viel LDL-Rezeptoren an der Oberfläche, ein ganz niedriges LDL-Cholesterin. Und die haben aber kein Nachteil dadurch. Die haben wenig Gefäßverkalkung, haben aber kein, wenn die lebenslang ein ganz niedriges PCSK9 haben, das ist ganz wichtig, wenn wir über mögliche Nebenwirkungen und Sicherheit diskutieren, haben die kein Problem. Also die sind ganz gesund, bekommen Kinder, sind Ärzte, was weiß ich was. Also das ist sozusagen dieses genetische Modell für lebenslang ganz niedriges PCSK9. Das gibt es auch.
Da sagst du einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt. Das will ich nur noch mal betonen. Also natürlich vorkommendes, ganz niedriges Cholesterin im Blut und die Patienten sind nicht krank davon. Also das muss man sich, glaube ich, so richtig vorstellen.
Ja, und durch PC, also diese, man nennt das jetzt auf Englisch, man verwendet da immer diese Anglizismen, dieses Loss-of-Function-Mutation für PCSK9, dass auch durch diesen Mechanismus eben da keine negativen Effekte bekannt sind. Das hat auch die Euphorie, kann man tatsächlich sagen. Es werden immer neue, auch jetzt Strategien überlegt, wie kann man das jetzt nutzbar machen für Patienten durch ein Medikament. Und was da am besten etabliert sind Antikörper, die eben PCSK9 binden und dadurch dann eben dazu führen, mehr LDL-Rezeptor, weniger LDL im Blut und weniger Arteriosklerose.
Vielleicht sollten wir noch dazu sagen, Ulrich, dass diese ganzen faszinierenden Mechanismen, die du uns so schön erklärt hast, dass es dafür mal einen Nobelpreis gab, nicht wahr? Goldstein und Brown, die Entdeckung um den LDL-Rezeptor. Also das ist nicht selbstverständlich, was wir hier heute sprechen, oder? Das war eine
richtig.
Ganz großartige Entdeckung.
Was ich daran so cool finde, ist, dass wir eine klinische Beobachtung haben, also Ärztinnen sogar in dem Fall, haben eine besondere klinische Situation gehabt, haben das aufgeklärt und dann aber tatsächlich auch mit einer großen Leistung auch der pharmazeutischen Industrie sind sehr schnell, nachdem der Wirkmechanismus von Molekularbiologen aufgeklärt wurde, konnten eben spezifische Hemmstoffe entwickeln und die dann auch, und das ist ganz wichtig, in einem großen Studienprogramm auf Wirksamkeit und Sicherheit überprüfen.
Absolut, also von Genetik zu therapeutischen Möglichkeiten, faszinierender Weg. Das hast du sehr schön erklärt. Und diese Antikörper, die du gerade erwähnt hast, da gibt es ja zwei Stück, Alirocumab und Evolocumab. Ja, wie ist denn da so die Studienlage? Was bringt das wirklich, wenn man ein Patient es jetzt verabreicht bekommt?
Richtig, also die Hemmung von PCSK9 durch die Antikörper oder auch durch ein RNA-Medikament, das ist das dritte Medikament, was zur Verfügung steht, das nennt sich Inclisiran, senkt das LDL-Cholesterin zusätzlich zu allen Tabletten. Das ist wichtig, also zusätzlich zu allen Tabletten, um mindestens 50%. Und das ist eine anhaltende Wirkung. Bei den Antikörpern ist es so, dass man die sich unter die Haut spritzt, alle 2 Wochen in der Regel oder auch die Möglichkeit besteht, auch alle 4 Wochen das zu machen. Und diese andere Substanz, Inclisiran, da bekommt man eine Spritze zum Zeitpunkt, beim Startzeitpunkt, dann nach 3 Monaten und ab dann alle 6 Monate, also 2-mal im Jahr. Und für die Antikörper ist in die Studien, die du ansprichst, die eine nennt sich Fourier mit dem Evolocumab und die andere Odyssey Outcomes mit dem Alirocumab. Da ist gezeigt worden, dass eine LDL-Senkung auftritt zwischen 50% und 60% zusätzlich zu einer Statinbehandlung, zu einer guten Statinbehandlung. Und dass das tatsächlich dazu führt, dass die kardiovaskulären Endpunkte, so nennt man das, also das, was wichtig ist für die Betroffenen, Herzinfarkte, Schlaganfälle, kardiovaskulärer Tod, reduziert wird.
Also ganz wichtig, wir machen sozusagen keine Laborkosmetik und senken nur LDL, sondern wir haben richtig eine Reduktion von Herzinfarkten und Ereignissen.
Ja, so, und wem, du hast eine der größten Spezialsprechstunden für Fettstoffwechselstörungen. Bei wem verordnest du denn jetzt eigentlich PCSK9-Hemmer?
Ja, da fragst du eine ganz wichtige Frage. Und das muss man so ein bisschen verstehen, wann wir das verordnen können. Also, es soll grundsätzlich möglichst 12 Monate lang wirklich schon Therapieversuche erfolgt sein. Also verschiedene Statine, sehr wirksame Statine, wichtigerweise Kombinationsbehandlungen, auch mit anderen Medikamenten, über die wir sicherlich noch podcasten werden, wie das Ezetimib oder die Bempiduinsäure. Also es müssen sozusagen alle medikamentösen Möglichkeiten ausgeschöpft sein. Also auch nicht nur niedrige Dosierungen, sondern wirklich vieles probiert worden sein. Und wenn man dann die Zielwerte des LDL-Cholesterins, die genau definiert sind, nicht erreicht, gibt es zwei Konstellationen, wo wir es verordnen dürfen. Erstens ist es die gesicherte sogenannte familiäre Hypercholesterinämie, das heißt eine genetische Stoffwechselstörung, die zu Cholesterinerhöhungen führt. Und gleichzeitig, Vorsicht, früh aufgetretene kardiovaskuläre Ereignisse bei Verwandten ersten Grades, sprich zum Beispiel Herzinfarkt oder Schlaganfall im zum Beispiel 40. Lebensjahr der Mutter oder des Vaters, also ersten Grades und nicht irgendwie von Onkel oder Tante. Erste Konstellation. Zweite Konstellation, wo es möglich ist, bei schon gesicherter Gefäßerkrankung und weiteren Risikofaktoren, sprich zum Beispiel eine KHK, also eine Verkalkung der Herzkranzarterien, wer zum Beispiel einen Stent schon hat oder einen Bypass bekommen hat oder einen Herzinfarkt leider schon hatte oder auch einen ischämischen Schlaganfall, sprich einen Schlaganfall, der durch Gefäßverstopfung hervorgerufen worden ist, nicht durch Hirnblutung, und oder aber die Verkalkung der Beinarterien, wo man zum Beispiel Stents bekommen hat oder auch einen Bypass, also sprich an den Beinarterien eine Verkalkung und eben gleichzeitig weitere Risikofaktoren wie ein Diabetes oder ein Bluthochdruck, also noch was Zusätzliches. Dann können wir und wollen wir und müssen wir diese Substanzen verordnen.
Uli, es ist ja jetzt dieses eine besondere Lipoprotein in aller Munde, dieses Lipoprotein klein a. Das gehört ja auch zu den bösartigen Lipoproteinen. Können wir das mit den PCSK9-Hämmern auch gut senken?
Da fragst du noch eine ganz wichtige Frage, lieber Ulrich, die auch ganz viel von unseren Patienten an uns herangetragen wird. Und hier darf man sich nicht verwirren lassen. Diese sogenannten PCSK9-Hämmer, die du so schön erläutert hast, können als positiven Nebeneffekt zwar Lp-a um die 20-30% mit senken, aber Vorsicht, die sind nicht dafür zugelassen. Die sind nur zugelassen zur Cholesterinsenkung, so wie ich es gerade erläutert habe. Wenn man hier die Ziele nicht erreicht, da absolut. Und dann kann das als positiver Nebeneffekt, diese kleine Senkung, mitgenommen werden. Aber nein, sie sind nicht zur Lp-a-Senkung zugelassen. Ganz wichtiger Punkt. Da haben wir den anderen Podcast, wen es interessiert. Die können über Lipoprotein klein a und welche Medikamente dort in Entwicklung sind, gerne weiterhören, unsere Hörer. Ja, Ulrich, und die nächste Frage, die oft gestellt wird, warum können nicht einfach alle spritzen, wenn es doch viel einfacher ist, als jeden Tag irgendwelche Tabletten zu schlucken? Was sagst du denn dazu?
Da gibt es zwei Gründe. Das eine ist, dass wir uns nach dem richten, was wir bewiesen haben. Das ist gute Medizin, und wir haben eben den Beweis für die Wirksamkeit zusätzlich, insbesondere zu den Statinen, also zusätzlich zu den Tabletten. So sind diese Studien durchgeführt, und dafür haben wir den Beweis für die Wirksamkeit und auch für die Sicherheit. Der zweite Grund sind die Kosten. Es ist im Moment noch eine sehr teure Therapie, sodass sich die Solidargemeinschaft zu Recht natürlich vorbehält, sicherzustellen, dass diejenigen, die am meisten von so einer Therapie profitieren, das sind die mit dem hohen Cholesterin trotz Tabletten und dem hohen Risiko, dass die tatsächlich die teuren Medikamente bekommen. Und für die ist das auch möglich. Und nach Erstverschreibung durch einen spezialisierten Arzt kann es dann auch jeder wirklich jeder Allgemeinmedizinerin, Allgemeinmediziner weiter verordnen. Eine gute Nachricht ist, dass die Preise kontinuierlich nach unten gehen. Und die dritte wichtige Information ist, dass, weil PCSK9 so ein attraktives Ziel ist für ein Medikament, eine ganze Reihe von Entwicklungen jetzt auch im Moment laufen, also neue Medikamente. Auch eine Tablette gegen PCSK9, die steht noch nicht zur Verfügung, dass ich jetzt hier nicht falsch verstanden werde. Das ist aber, sind klinische Entwicklungsprogramme, und die Erfahrung zeigt, dass je mehr Wirkstoffe in einer Substanzklasse in der Apotheke verfügbar werden, desto mehr sinken die Preise. Sodass diese Regeln, die dazu dienen, Kosten zu vermeiden, die haben ihre Berechtigung, und über die Zeit erwarte ich, über die Jahre gesehen, dass die Verfügbarkeit immer besser werden wird.
Ja, spannend.
So, jetzt aber noch ein Punkt, Uli. Die sind also sehr wirksam, 50-60% LDL-Senkung im Mittel. Kann man denn dann die Tabletten oder sollte man dann die Tabletten absetzen?
Auch ganz wichtiger Punkt, sowohl von unseren Patienten immer wieder gefragt, als auch von unseren allgemeinmedizinischen Kollegen zum Teil. Bitte nicht einfach die Tabletten absetzen. Auf keinen Fall. Also die Tabletten sind die Basis, solange Sie sie vertragen. Sollten Sie natürlich Unverträglichkeiten haben, ist das was anderes. Dann beendet man das Medikament, was nicht vertragen wird. Ansonsten ist es als Basis weiterhin drin. Wir müssen verstehen, dass sich die Wirkmechanismen gegenseitig ergänzen und dass wir ja versuchen, durch die verschiedenen Substanzen so nah wie möglich an unsere Zielwerte ranzukommen. Die Zielwerte, wo man gesehen hat, dass es ein besseres Outcome, also ein besseres Überleben gibt, weniger Herzinfarkte, weniger Schlaganfälle. Und das kann man häufig leider nur durch Kombination verschiedener Medikamente erreichen. Und ich erkläre das meinen Patienten immer gerne so. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben die perfekte Suppe gekocht. Mit genau richtig viel Salz drin, richtig viel Pfeffer und richtigen Gewürzen, sodass sie perfekt schmeckt. Und dann sagen Sie beim nächsten Mal, die Suppe hat jetzt so gut geschmeckt, jetzt lasse ich einfach das Salz weg. Würden Sie das jemals tun? Ich glaube, nein. Und so
das
ist es auch.
Das ist anschaulich, ja.
Ja, und so ist es auch bei unseren Fettmedikamenten. Wenn wir die perfekte Kombi haben und unsere Ziele erreichen, dann bitte nicht einfach irgendwas absetzen, weil dann hat man es genau in der Kombination perfekt abgeschmeckt, quasi. Ja. Und jetzt kommen wir, Ulrich, kleiner Strich unter das bisher Gesagte, nochmal zu ganz, ganz vielen Fragen, die ständig an uns herangetragen werden. Ich bekomme sehr viele E-Mails, du wahrscheinlich auch. Auf Blogs wird man ständig angefragt. Und deswegen möchten wir ein für alle Mal in die häufigsten Fragen, ich habe mal die herausgegriffen, die mehr als 10-mal gefragt wurden, einfach ein bisschen Ordnung reinbringen. Die erste größte Verunsicherung, da wird immer wieder was drüber gelesen, und unsere Patienten haben Angst, dass wenn sie PCSK9-Hämmer oder überhaupt eine effektive LDL-Senkung von ihrem Cholesterin machen, dass sie möglicherweise dement werden könnten, ob die Hirnleistung vielleicht abbaut, ob sie Gedächtnisstörungen kriegen können, und sind da extrem verunsichert. Was kannst du dazu sagen?
Ja, ganz wichtig, gut, dass du das ansprichst. Also man muss vielleicht einmal noch ein, zwei Sätze sagen, was macht das so elegant, warum ist das Wirkprinzip anders als eine Tablette? Es handelt sich um hochspezifische Antikörper bzw. ein RNA-Medikament, was unter die Haut gespritzt wird. Und all das, was sonst bei Tabletten ein Problem ist, also Aufnahme und auch der Abbau, spielt bei diesen Medikamenten keine Rolle. Also ob die Nierenfunktion gut oder schlecht ist, ob die Leberfunktion, das spielt für den Abbau keine Rolle. Das Zweite ist, dass diese Medikamente so spezifisch sind, dass sie nicht mit anderen Medikamenten interagieren. Es ist nicht zum Beispiel an einem Rezeptor, wo es eine unspezifische Bindung gibt, oder dass ein Medikament auch an einer Stelle im Körper wirkt, die nicht die primäre Zielstelle ist. Dieses Problem ist für diese Substanzen nicht bekannt. Das ist wirklich eine Besonderheit. Die sind also hochspezifisch nur für diese Zielscheibe.
Oh, danke, danke, Ulrich. Merkt ihr unbedingt deinen dritten Punkt, aber du hast gerade eine ganz wichtige Frage auch beantwortet, die auch immer wieder kommt, nämlich die nach Wechselwirkung. Und das hast du, glaube ich, ganz klar gesagt, dass es da keine Hinweise für Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten gibt. Danke dir.
Das ist eine besondere Stärke dieser Medikamentenklasse. Dritter Punkt ist, dass wenn es jetzt, und das war ja deine Frage, nach den Gehirnfunktionen, also so etwas wie Denkfähigkeit, neurokognitiv ist so ein Fachwort, oder auch Stimmung, Depression, also Dinge, die im zentralen Nervensystem in unserem Gehirn reguliert werden. Und da muss man wissen, dass die Antikörper die Blut-Hirn-Schranke gar nicht überqueren können. Und man muss wissen, dass das Gehirn einen eigenen Cholesterinstoffwechsel hat. Wir hätten als Homo sapiens, als Menschen in der Evolution nicht überlebt, wenn wir in Zeiten zum Beispiel einer Hungersnot nicht in der Lage gewesen wären zu denken. Das Gehirn ist viel zu wichtig, als dass es sich vom Cholesteringehalt im Blut abhängig macht. Über eine gesunde Blut-Hirn-Schranke weder die Lipoproteine selbst noch die Antikörper überqueren eine gesunde Blut-Hirn-Schranke. So. Und jetzt haben wir die erfreuliche Situation, dass bestimmte Punkte, die wir gleich besprechen, nicht nur in den großen Studien generell getestet wurden, sondern dass ganz spezifische, auch von spezifischen Fachleuten Programme aufgelegt wurden, um sich das gezielt anzuschauen. Und da gibt es zum Beispiel, und es gibt andere auch, aber ein Beispiel, eine Studie, die nennt sich Ebbinghaus, wo ganz gezielt mit einer ganzen Batterie an Testsystemen und so weiter geschaut wurde, ob Personen mit ganz niedrigem LDL-Wert, also unter 25 Milligramm pro Deziliter oder unter 15 Milligramm pro Deziliter, das entspricht also kleiner 0,6 oder kleiner 0,4 Millimol pro Liter, ob die irgendwelche Unterschiede haben in ihrer Denkleistung, in ihren neurokognitiven Fähigkeiten, und das war tatsächlich nicht der Fall.
Das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft, und ich finde das Tolle bei der Ebbinghaus-Studie, die du gerade erwähnt hast, die ja mit einem der PCSK9-Antikörper durchgeführt wurde, ist die Kombination verschiedener Tests. Du hast ja die standardisierten Tests erwähnt, aber es wurde ja auch so viel Empfinden des Patienten, ob er den Eindruck hat, dass er vermehrt was vergisst, mit in Betracht gezogen, und auch das subjektive Empfinden des behandelnden Arztes. Das heißt, man hat diese Dreierkombinente aus Arzteindruck, Patienteneindruck und noch standardisierten Tests. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr gut durchgeführte Studie, die uns diesbezüglich wirklich beruhigen kann. Und neurokognitiv vielleicht noch übersetzt, ne? Neuro sozusagen das Hirn und Kognition, das Denken, also sozusagen Hirndenkleistung, eines dieser häufigen Ängste, haben wir also keine Hinweise, dass man da Angst haben müsste, nicht wahr?
Und das deckt sich auch mit anderen Studienprogrammen, mit anderen Substanzen. Das ist also eine sehr konsistente Beobachtung.
Absolut. Und du hast ja in deinem Vortrag auch schon so schön die Depression mitbehandelt. Das ist nämlich auch eine ganz häufige Frage, hast du gerade schon beantwortet. Auch da haben wir keine Hinweise, ganz klar, dass das vermehrte Depressionen gäbe oder, was auch oft gefragt wird, so Nebel im Hirn etc. Also all das können wir, glaube ich, lieber Ulrich, mit klarer Stimme und Nein beantworten. Wie sieht's aus, was auch häufig gefragt wird, mit Muskel-Gelenkschmerzen, CK-Erhöhungen, Gelenkentzündungen? Auch das verunsichert oft viele unserer Patienten, und das fragen sie oft. Was kannst du dazu sagen?
Da gibt es auch gezielte Sicherheitsanalysen. Also es gibt erstens kein Signal, dass solche Dinge bei aus den placebo-kontrollierten Studien, die wir vorliegen haben, also wo man nach dem Zufallsprinzip, Randomisierung nennt man das, Tausenden von Personen das Medikament gegeben hat oder eben ein Scheinmedikament. Da gab es kein Signal für einen Unterschied. Und auch hier ist es so, jetzt spezifisch für die muskulären Beschwerden, dass das auch gezielt angeschaut wurde, dass zum Beispiel geschaut wurde nach diesem Blutwert Kreatininkinase, der sehr sensitiv auf eine Muskelschädigung das anzeigt in der Blutuntersuchung. Und da gab es keinen Unterschied zwischen den PCSK9-Antikörpern und Placebo. Tatsächlich ist es so, dass meine klinische Erfahrung ist, dass Personen, die tatsächlich Statine nicht vertragen können, auch nach allen Bemühungen und mit allen Tricks und Liebe, die eine sogenannte Statinintoleranz haben oder statinassoziierte Muskelschmerzen haben, dass gerade die Personen, und das sind ja die vulnerabelsten Personen, dass die gerade die PCSK9 immer gut vertragen.
Wichtige Botschaft, ja. Dann wird auch immer wieder nach Blutungen oder Nasenbluten etc. gefragt. Gibt es da irgendwelche Hinweise?
Da ist mir nichts bekannt. Ist dir da was bekannt? Also ich,
nein,
das,
nein.
Ist auch nicht, das ist auch etwas, was ich jetzt tatsächlich gar nicht so berichtet bekomme. Und wir betreuen ja auch viele Patienten, die entsprechend behandelt werden.
Nee, das sind einfach nur Verunsicherungen. Aber man muss klar sagen, selbst in der Fachinformation nichts dazu. Da muss man, glaube ich.
Wie sieht es aus mit grippeähnlichen Beschwerden? Das ist auch so ein Punkt.
Ja, das ist wiederum, das kann es durchaus geben. Also das findet man sowohl in der Fachinformation als auch im Beipackzettel. Und das ist nicht ganz so unrecht. Also es kann kleine grippale Reaktionen geben. Gerade anfänglich ein bisschen Nase laufen, ein bisschen Halsschmerzen. Das kann alles vorkommen. Meist sehr mild. Und was man aber wissen muss, das ist meine ganz klare klinische Erfahrung, die sich wahrscheinlich auch mit deiner deckt, meistens geht das nach der ungefähr, meine Erfahrung ist, 5. Spritze spätestens weg. Also da scheint der Körper sich daran zu gewöhnen. Und ich würde sagen, ungefähr 90% meiner Patienten sind danach dann wieder beschwerdefrei. Deckt sich das auch mit deinem Erfahrungsschatz so etwa?
Ja, das ist genau so. Und es kann mal sein, dass es eine Reaktion an der Einstichstelle gibt. Das ist bekannt für alles, was man sich spritzt. Es kann immer mal eine kleine Reaktion geben. Man kann auch mal Pech haben und ein kleines Blutgefäß in der Haut treffen. Und es gibt einen ganz winzigen kleinen sozusagen blauen Fleck an der Einstichstelle. Das ist etwas, was für alle Medikamente, die man unter die Haut spritzt, gilt. Und das ist auch diese Reaktion an der Einstichstelle, die von den allermeisten Patienten, wenn es überhaupt auftritt, ne, auch nicht als belastend geschildert wird, das kann schon sein.
Mhm. Richtig. Dann gab es viele Fragen nach Antriebslosigkeit, Müdigkeit, schlechterer Belastbarkeit, Schwindel, Kopfschmerzen, Zittern, Schlafstörungen etc. Und da müssen wir einfach klar sagen, da finden wir auch in den Fachinformationen, die wirklich sehr genau sind und alles genau unter die Lupe nehmen, keinerlei Angabe zu, dass es da irgendeinen Zusammenhang gäbe.
Wie ist es mit, jetzt kommen wir mal in Richtung Bauch. Wie ist es einmal mit gastrointestinalen Beschwerden, also mit Blähungen, Durchfall, so etwas? Und dann, und das ist jetzt schon ein bisschen ein Punkt, wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass die PCSK9-Hämmer, der LDL-Rezeptor in der Leberzelle da spielt. Das ist ja unsere Stoffwechselfabrik, die Leber. Könnte es da ein Problem geben? Wie ist es mit Leber und PCSK9-Hämmern?
Ja, also erstmal zu den ersten Fragen, den Bauchschmerzen, Magenschmerzen, Blähungen, Gastritis etc. Auch da gibt es jetzt keine Angaben in den Fachinformationen. Man muss dazu sagen, das sind einfach Beschwerden, die extrem häufig sind. Das sind Beschwerden, die, glaube ich, jeden von uns immer wieder treffen. Und da muss man einfach klar dann differenzieren, was liegt jetzt wirklich an einem Medikament und was tritt aus anderen Gründen auf. Also hier gibt es jetzt auch keine kausalen Zusammenhänge. Leberwerte sind ganz genau untersucht worden. Und da gab es auch keinen signifikanten Unterschied in großen Sicherheitsanalysen, die man da durchgeführt hat zwischen den Substanzen. Aber vielleicht noch so ein wichtiger Punkt, Ulrich, wird ja auch oft gefragt nach hämorrhagischen, also sprich Blutungsschlaganfällen. Das ist ja oft auch so eine Angst, wenn man jetzt das Cholesterin senkt. Und das wurde ja auch genau untersucht bei den Studien, oder?
Ja, das ist was so ein bisschen getriggert war durch die Beobachtung, wenn man jetzt in ganz große bevölkerungsbezogene Studien anschaut, wo also Hunderttausende drin sind, dass möglicherweise niedrige Cholesterinspiegel dieses Hirnblutungsrisiko ein bisschen erhöhen. Das können aber auch konkurrierende Risiken sein, weil die dann vielleicht die Arteriosklerose nicht so haben. Deshalb ist das diskutiert worden und deshalb auch genau angeschaut worden, und hat sich nicht bestätigt. Also kein, zum Beispiel in dieser Studie Odyssey Outcomes, die wir vorher schon erwähnt haben, gab es da keinen Unterschied. Und da ist das gezielt angeschaut worden.
Ja, und der letzte Punkt, der immer wieder gefragt wird, wie ist es mit Diabetesrisiko? Weil bei Statinen gibt es ja manchmal so kleine Möglichkeiten der diskreten Zuckerverschlechterung. Wie ist es da bei den PCSK9-Hämmern?
Ja, das ist nicht aufgetreten. Also auch in dieser Risikogruppe der Personen mit dem sogenannten Prädiabetes. Es gibt also Personen, die so eine grenzwertige Glucose Stoffwechselstörungen haben. Und das sind die, die am sensibelsten auf möglicherweise Faktoren ansprechen, die die Glukoseverarbeitung verschlechtern. Und auch bei denen hat man kein Signal gesehen. Also das ist ganz klar vom Tisch, muss man sagen.
Ja, lieber Ulrich, kommen wir zur Zusammenfassung. Was hast du zu Beginn gesagt?
Also wir haben mit dem PCSK9-Hämmer eine Substanzklasse zur Verfügung, die zusätzlich zu unseren ja guten Tabletten, wir haben ja diese drei Familien von Tabletten, die Statine, das Ecetimib und die Bempedoinsäure. Und das sind das ist das, was man zunächst einsetzt. Wenn wir damit aber keine ausreichende LDL-Cholesterinsenkung erreichen, dann haben wir die Möglichkeit, mit den PCSK9-Hämmern, diesen Medikamenten, die man sich unter die Haut spritzt, das LDL-Cholesterin nochmal zusätzlich um 50% zu senken. Und der Vorteil dieser Medikation ist, dass sie sehr gut vertragen wird, dass wir eine gute Datenlage haben. Eine Schwierigkeit ist, dass sie im Moment noch sehr teuer sind und deshalb das Gesundheitssystem sicherstellen will, damit eben unsere Ressourcen, unsere gemeinsamen Ressourcen gut verwendet werden, dass insbesondere diejenigen dieses Medikament erhalten, die hohe Cholesterinwerte haben und ein hohes Risiko. Und für die Zukunft ist aber zu hoffen, dass aufgrund eben dieser guten Wirksamkeit und der guten Verträglichkeit diese Substanzklasse auch breiter den Patienten zur Verfügung stehen kann.
Ja, und zum zweiten Teil dieser verschiedenen Nebenwirkungen, die wir durchgegangen sind, möchten wir ganz klar nochmal sagen, suchen Sie nicht einfach, wenn Sie denken, irgendwas könnte eine Nebenwirkung zu sein, Ihre Medikamente einfach wegzulassen, sondern sprechen Sie bitte immer mit Ihrem Arzt darüber. Sie haben wahrscheinlich jetzt gerade gut verstanden, dass vieles sehr genau untersucht ist, aber äußern Sie Ihre Bedenken ruhig und besprechen Sie es, aber geben Sie nie den Mut auf. Also ich glaube, Ulrich, wir können beide aus unseren großen klinischen Erfahrungen sagen, dass wir für praktisch alle Patienten eine gangbare Lösung finden. Gehen Sie den Weg aber immer gemeinsam mit Ihrem Arzt. Im Internet steht viel, aber das Internet kann niemals Ihren Arzt ersetzen. Also bitte immer gemeinsam.
Absolut, das hast du, glaube ich, perfekt auf den Punkt gebracht. Das sehe ich ganz genauso.
Ja, dann vielen lieben Dank, lieber Ulrich, und allen noch eine angenehme Zeit.
Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Sie merken, im Team mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin können Sie sehr viel bewegen und gemeinsam in ein gesünderes und längeres Leben starten. So behalten Sie Ihr Risiko im Griff. Auf der Internetseite schatzkiste-prävention.eu finden Sie alle Podcast-Folgen und mehr Informationen zum Nachlesen. Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ersetzt in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung, sondern sollen diese ergänzen und helfen, im Dschungel des Internets verlässliche Informationen zu finden. Bleiben Sie herzgesund. Bis zum nächsten Mal.